Also es ist halt immer so ein bisschen der Unterschied, wie viele Leute erreicht man und wie viele Leute sehen die anderen, dass du sie erreichst. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es tatsächlich hilft, wenn man auch diese sogenannten, also das sind ja diese Eitelkeitsmetriken, wie viele Follower und so weiter, dass es tatsächlich auch im PR-Bereich gerade schon helfen kann, da sozusagen zu zeigen, wie cool man ist, aber dass durchaus auch die Leute nach zweimal hingucken und so weiter, also auch gerade Journalisten und so weiter, bereit sind, auch andere Metriken zählen zu lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von PR-Karussell. Ich bin ja immer richtig, richtig stolz darauf, wenn ich GästInnen hier bei mir habe, mit denen ich schon einen längeren Weg gegangen bin, mit denen ich schon einiges erlebt habe, mit denen ich zum Beispiel gearbeitet habe oder irgendwie anders im Austausch bin. Und so ist es heute mit meiner Gästin auch. Ich freue mich riesig, dass Viktoria Weber sich die Zeit nimmt und hier mit mir spricht heute. Und es ist wirklich nicht leicht, bei ihr einen Slot zu bekommen, weil sie ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen hat, ganz viele Eisen im Feuer, einen super Podcast hat, in dem ich auch schon mal als Gästin dabei sein durfte und ein Newsletter, der auch sehr empfehlenswert ist. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Und ja, ich finde, Viktoria macht nie halbe Sachen. Wir kennen uns jetzt schon seit, ich würde sagen, 3, 4, 5 Jahren vielleicht, so ungefähr und sind seitdem in regem Austausch. Und ja, ich finde toll, was sie macht und bin jedes Mal begeistert, wenn sie wieder irgendwas Neues macht, weil das kommt ziemlich, ziemlich häufig vor. Sie redet auf jeden Fall doppelt so schnell wie andere Menschen, aber es gibt kein Gelaber. Das finde ich auch super. Sie kommt immer richtig auf den Punkt und das, was sie sagt, hat immer Hand und Fuß. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, liebe Viktoria.
Danke für die Einladung. Das ist einer der wenigen Podcasts zum Thema PR, die ich schon mal gehört habe. Von daher ist es eine große Ehre, hier zu sein.
Das freut mich sehr. Wir kennen uns jetzt ja, wie ich gerade schon gesagt habe, schon einige Jahre und haben schon ein bisschen was zusammen, ja, erlebt, würde ich fast sagen. Aber vielleicht kennen dich einige von meinen HörerInnen noch nicht. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du jetzt hier eine kurze Vorstellung von dir gibst, einen kleinen Elevator-Pitch.
Ja, was natürlich jetzt sehr hohe Anforderungen hat, weil ich ja gerade gehört habe, dass ich nicht labern darf und zum Punkt kommen muss. Von daher halte ich mich kurz. Also ich bin, wie gesagt, Viktoria Weber und ich habe aktuell drei Sachen, die ich quasi so ein bisschen hauptmäßig mache. Und zwar hat es damit angefangen, dass ich 2019 relativ stark im Webdesign-Bereich angefangen habe und dafür quasi Dienstleistungen, einen Blog angefangen habe, Tutorials zu einem Tool, das Squarespace heißt. Und da ist inzwischen was daraus geworden, nämlich ich habe dazu einen Online-Business, quasi ein Creator-Business zum Thema Webdesign gefunden werden mit einer Website, alles, was um das Thema drum geht. Und auch eine Agentur, also es hat sich irgendwann quasi so ein bisschen aufgespalten. Also diese zwei Themen, da bin ich den ganzen Tag dran. Und das neueste Ding im Bunde ist Creator Way, was eine Plattform ist für die Creator Economy. Das heißt, es gibt seit Januar 2023 ist der Podcast rausgekommen und da gibt es auch diesen besagten Newsletter von dir. Und da beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv von allen möglichen Ecken und Kanten mit dieser Creator Economy, in der heute unendlich viel passiert und wo wir auch so ein bisschen den Ansatz haben, dass man auch wegkommen muss von diesem Influencer/Creator, wo wir vielleicht gleich noch drüber reden können.
Ja, das soll ja heute auch unser Thema sein. Deswegen bist du ja quasi hier heute meine Expertin des Creator Business, eine bunte und sehr, sehr große Welt. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was man da irgendwie so alles drunter zuordnen kann, was irgendwie so alles dazugehört. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast diese Plattform geschaffen, Creator Way, mit wahnsinnig viel Input und Informationen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ihr da ganz genau macht. Und auch, warum es sowas wie Creator Way noch gebraucht hat, weil ich bin jetzt nicht so tief drin in dieser Welt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon wahnsinnig viele Plattformen und Stellen gibt, wo man Informationen bekommen kann.
Ja, also zu der letzten Sache interessanterweise nicht. Also so in der Art, wie wir / ich das machen, also als ich jetzt angefangen habe, ich meine, das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre her, da war es tatsächlich so, dass ich im deutschsprachigen Raum eben genau nichts dazu gefunden habe, mit dem Themenwinkel, den ich habe, wozu ich gleich noch kommen kann. Aber nochmal, um 2 Schritte zurückzugehen, das mit dieser Creator Economy ist im Prinzip eine Sache, die sehr, sehr begriffsmäßig durcheinander geworfen wird. Also im Prinzip beschreibt die Creator Economy den Trend, dass Personen mit einer relativ großen Reichweite, also die nennt man dann auch ganz oft so Content Creator oder so, dass die ganz oft nicht mehr nur Inhalte für andere erstellen oder Werbung machen oder so, sondern auch wirklich anfangen, selber Sachen zu verkaufen, ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Und das nennt man dann quasi ein Creator-Business. Und das kann sowohl E-Commerce sein, als auch zum Beispiel Medienunternehmen, als auch Online-Education. Und sehr, sehr viele haben in den letzten Jahren immer den Wunsch gehabt, wenn man davon gehört hat, Creator, dass man einfach so ein Lifestyle-Creator ist, sozusagen. Ich mache irgendwelche verrückten Sachen oder ich trage tolle Kleider oder ich bin so sportlich. Dann habe ich viele Follower und dann wollen mir die Leute quasi, also die Unternehmen wollen bei mir Kollaborationen buchen. Und das ist auch heute noch also ein sehr, sehr großer Businessbereich. Aber was tatsächlich jetzt passiert ist, dass jetzt Leute wirklich gemerkt haben, oh, erstens sind Plattformen schwierig, weil wenn Instagram die Reichweite drosselt, dann hat man plötzlich eine viel geringere Basis, auf der man arbeiten kann. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich will vielleicht auch direkt den Leuten was verkaufen, dann hat man auch eine höhere Marge. Und das erkennen halt immer mehr Leute, weil man merkt dann halt irgendwann so, okay, die super fetten Influencer, wenn mir jemand 1 Million Euro gibt für Posting X, wie viel muss der dann erst mit diesen Produkten verdienen? Also man wird ja niemals die gesamte Profitabilität quasi abschöpfen. Und das merkt man halt immer mehr, dass man einfach solche Sachen viel krasser machen kann, wenn man das alles selber besitzt. Und das ist so ein bisschen dieses Creator Economy Entwicklungsgame, was sich gerade anbahnt. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, weil alle immer das Wort Influencer und Creator in einen Topf werfen. Und es wird auch ganz oft synonym verwendet. In meiner Welt ist das aber ein Unterschied, nämlich dass Influencer wirklich diejenigen sind, die diese Reichweite benutzen, um ihren Lifestyle zu vermarkten. Also wirklich so, hier, das ist, was ich mache. Und dadurch, dass du bestimmte Produkte von Marke X kaufst, kannst du dich in diese Welt einkaufen. So ganz grob gesagt. Das ist quasi das Influencer-Modell. Das heißt, man verdient im Prinzip Geld dafür, dass man ein begehrenswertes Universum schafft und dann die Leute quasi Sachen kaufen können von irgendwelchen Werbepartnern. Und bei einem Content-Creator als quasi Mensch geht man eigentlich eher davon aus, dass der Content das Wichtige ist. Also da gibt es auch Firmen, die kaufen zum Beispiel nur Content von Leuten, wo es überhaupt nicht um die Reichweite geht. Das heißt, da kauft man eher so ein bisschen die Inhalte. Und es wird natürlich beides immer kombiniert. Also jeder, der Influencer ist, macht natürlich auch Content, aber andersrum nicht unbedingt. Und diese Creator-Kategorie ist deswegen einfach auch viel größer. Also wenn man zum Beispiel sagt, ein Podcaster, der nirgends bei Instagram oder sonst wo auftaucht, der ist natürlich auch ein Creator in dem Sinne oder jemand, der einen Blog schreibt oder auch Autoren und so weiter oder UGC-Creator und so weiter. Also da gibt's fließende Grenzen, aber es wird halt immer so in einen Topf geworfen. Das heißt, man kann auch Creator sein, ohne ein Influencer-Geschäftsmodell zu fahren.
Okay, also das hat mir persönlich schon super viel weitergeholfen, weil ich finde nämlich auch immer es ist irgendwie so schwammig, ne? Es ist dieses Wort Creator ist aufgekommen und ich hatte immer das Gefühl, InfluencerInnen nennen sich lieber Creator, weil es irgendwie vielleicht sich professioneller anhört oder besser zu einem Business passt. Und in dieser Jobs Description steht das einfach ganz oft mit drin. Und wenn ich jetzt genau wissen will, was heißt es, ein Creator zu sein, bin ich jetzt zum Beispiel auch Creator?
Also in meiner Welt sind Podcaster Creator, wobei manche streng genommen noch unterscheiden, ob man das quasi in Anführungszeichen nur aus Marketinggründen macht, also ob alles darauf hinauszahlen soll, dass man wirklich so Marketing fährt oder ob man damit auch wirklich so ein bisschen Themen ausbreitet und auch da sind halt die Grenzen fließend. Aber normalerweise würde ich Podcaster auf jeden Fall unter die Creator klassifizieren sozusagen.
Okay, und wenn es auch ein Podcast ist, der nicht nur rein eine Marketingmaßnahme ist, sondern Themen und Inhalte weitergibt.
Genau. Weil es gibt ja auch tatsächlich wirklich Podcasts, die nur so firmenintern oder solche Sachen sind, wo es wirklich rein so ein bisschen Employer Branding oder solche Sachen gibt. Das würde ich jetzt nicht drüber da fassen, aber wenn du zum Beispiel sagst, du hast zu einem Thema, in deinem Fall ja auch PR, baust du quasi Fachwissen auf, was sich jeder öffentlich anhören kann und nicht unbedingt irgendwas bei dir kaufen muss, dann würde ich sagen, ja.
Und ich glaube, es ist jetzt auch wahnsinnig hilfreich für viele, die diesen Podcast hören, weil ich habe ja ganz oft in meinen Beratungen immer das Thema so, oh, ich will auf gar keinen Fall Instagram, ich will auf gar keinen Fall Social Media machen, LinkedIn finde ich total schrecklich. Und die wissen oft gar nicht, wo sie sich einordnen sollen. Ne? Sie sind ExpertInnen auf verschiedenen Themen, aber diese Sichtbarkeit ist halt nicht auf Social Media da und dann denken sie oft, dass sie direkt rausfallen aus dem Game sozusagen. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz hilfreich, da nochmal das zu hören, dass man trotzdem halt in dem Creator-Business mit drin sein kann, ne?
Ja, und was ich auch super spannend finde, weil du auch gemeint hast, dass ich dann rausgefallen bin aus dem Game. Ich hatte interessanterweise selber so ein bisschen dieses Gefühl, weil ich ja aus der Schiene gekommen bin, was ich gerade erzählt habe, über dieses Tutorial, aber schriftlich. Also ich habe quasi sehr lange alle Leute in meine Welt quasi reinbekommen über Google-Suchen, über quasi schnöde Text-Tutorials, hat super funktioniert, habe da auch eine relativ große E-Mail-Liste aufgebaut und dadurch ist meine in Anführungszeichen Vanity-Metric-Sichtbarkeit auf Social Media einfach nie so groß gewesen, wie eigentlich die Anzahl der Leute, die ich erreicht habe. Das heißt, ich habe dann, keine Ahnung, mein Blog, auf dem einen sind immer so 10.000 bis 20.000 Leute, die über Google im Monat kommen. Dann E-Mail-Liste sind inzwischen, glaube ich, über 9000, was weiß ich, wie viele. Und das sind ja zum Beispiel Zahlen, die für diese Bereiche schon im B2B-Bereich relativ hoch sind, aber was man nirgends sieht. Das heißt, die müsste ich theoretisch überall die ganze Zeit sagen, dass die Leute denken, ah ja, okay, krass. Aber wenn man dann eben auf meinen Instagram-Account geht, keine Ahnung, 2.000 oder 3.000 Follower, was ich da habe, dann denken die Leute halt so, ja, süß. Ja. Also es ist halt immer so ein bisschen der Unterschied, wie viele Leute erreicht man und wie viele Leute sehen die anderen, dass du sie erreichst. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es tatsächlich hilft, wenn man auch diese sogenannten, also das sind ja diese Eitelkeitsmetriken, wie viele Follower und so weiter, dass es tatsächlich auch im PR-Bereich gerade schon helfen kann, da sozusagen zu zeigen, wie cool man ist, aber dass durchaus auch die Leute nach zweimal hingucken und so weiter, also auch gerade Journalisten und so weiter, bereit sind, auch andere Metriken zählen zu lassen. Aber für den ersten Eindruck ist halt nach wie vor immer Blick auf Follower, Blick auf Reichweite und solche Sachen ziemlich ausschlaggebend.
Ja, ist immer noch so, ne?
Ja.
Ja, 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 das sehe ich auch. Auch gerade, wenn es so darum geht, auf Konferenzen oder so zu sprechen, ne? Also das, dieses Speaker-Innen-Business ist ja auch, was gerade auch total boomt, ne? Und da wirklich auch mal frische Gesichter reinkommen, sag ich jetzt mal. Aber dass es trotzdem immer noch zählt, was für eine Reichweite du hast und halt eben nicht, die jetzt alles an, ja, im Hintergrund ist, die halt keiner sofort sieht, sondern wenn recherchiert wird, schaut man halt bei LinkedIn oder bei Instagram und guckt halt, wie viele Menschen da sind. Und das ist zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwann so ist, dass es bei Podcasts, dass da auch Zahlen hinterstehen, ja, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes, aber das ist ja noch nicht so weit, dass man da die Einblicke hat. So viel jetzt zum Thema Creator Way. Ich finde, das ist eine super Initiative und ich lese den Newsletter tatsächlich, ist einer der wenigen, die ich wirklich sehr aufmerksam lese, weil es nicht immer was für mich dabei, ja, aber ich finde es total gut, dass ein Thema angeschnitten wird und es gleichzeitig dann auch auf die Podcast-Folge hingewiesen wird, die auch dazu passt, weil bei vielen ist es ja auch so, lesen sie gerne Newsletter, hören sie lieber Podcast, ne? Ich bin immer froh, wenn ich es in mein Postfach gespült kriege und dann das Medium, was ich lieber mag, den Podcast dazu habe. Also ich finde, es ist auf jeden Fall super aufgebaut und das machst du auch noch gar nicht so lange und du hast jetzt gerade die Zahlen genannt. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, was dahinter steht. Und deine eigene Sichtbarkeit, ja, das ist ja auch ein Thema, was dich jetzt auch schon ein bisschen länger beschäftigt. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben einen Workshop zusammen gemacht und da ist bei dir jetzt ja einiges passiert in letzter Zeit und ich finde es total super, weil du von Anfang an verstanden hast, wie PR funktioniert und wie auch das Thema Sichtbarkeit in Medien oder in externen Medien, nicht auf deinen eigenen Kanälen, funktionieren kann. Warum ist dir das wichtig, dass du selbst als Person auch sichtbar bist?
Also da muss ich, glaube ich, einen ganz kleinen Schritt länger ausholen, denn das sind nicht meine ersten quasi Unternehmungen. Also wie du schon erwähnt hast ganz am Anfang, ich habe jetzt nicht 20.000 Sachen gegründet, aber ich habe zumindest eine Sache gemacht, nämlich als ich 23 war, habe ich das Uhren- und Schmucklabel Mermaid Stories, also so wie Meerjungfrauengeschichten, gegründet. Und da war ich im Prinzip sehr, sehr im Hintergrund. Also da bin ich am Anfang gar nicht aufgetaucht. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Pressearbeit auch zu machen. Also ich hatte dann tatsächlich ein paar Features später bei, keine Ahnung, Business Punk, L und diese ganz großen, wo halt so das Thema interessant auch ist. Und ich habe dann festgestellt, ich glaube, das war in der Myself oder so. Und da ging es eben gar nicht so um das Produkt an sich, sondern die fanden es halt interessant, dass ich als Deutsche im Jahr 2014 nach Kopenhagen gezogen bin. Also ich wohne seit 10 Jahren in Dänemark. Und das war für die interessante Story. Und ich wollte halt so meine Produkte da reinbringen. Und ich so, hä? Und fand das total schlimm, dass das quasi in den Vordergrund gerückt ist und dachte mir so, oh mein Gott, wieso ist das Relevante? Und dann habe ich aber angefangen, dass das die coole Geschichte ist. Und dann später sind dann zum Beispiel manche Features dadurch entstanden, dass es genau diese Geschichte halt das Spannende war. Und dann wurde im Nebengang eben auch noch erwähnt, dass, ja, da gibt's übrigens Uhren und Schmuck und so. Und dann habe ich gedacht so, aha, okay, ich verstehe. Das heißt, dieses, dass die Leute sich so mehr für die Person hinter Marken interessieren, das gibt's ja auch schon seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren in aller Deutlichkeit. Aber ich habe dann wirklich erst gemerkt, was da auch für eine Power dahinter steckt und dass dann auch wirklich teilweise Verkäufe direkt zustande gekommen sind durch PR. Und dieses Learning quasi aus meinem ersten Ding, das gibt's übrigens immer noch, den Online-Shop, das habe ich halt quasi dann auch weitergeführt und das war im Prinzip so ein bisschen mein erster Kontakt von so, okay, Personal Branding, auch wenn man das irgendwie nicht so geplant hat, dass das irgendwie doch funktioniert.
Mm. Ja, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass ich erinnere mich da auch noch dran. Ich mache das jetzt ja schon über 20 Jahre und es hat sich wirklich so krass verändert. Ich kann das nur immer wieder sagen, ne? Weil wenn ich so 15 Jahre zurückdenke, da wäre es in einer Zeitschrift wie der InStyle oder so niemals so gewesen, dass da jemand wie du und ich auftaucht, ne? Sondern das waren immer so Testimonials, ne, gerade so von großen Marken oder halt die Designer, die dahinter stehen, ne? Aber ja, jetzt nicht so die Geschichten gerade von Frauen, die Expertinnen auf irgendeinem Gebiet sind. Und das finde ich, hat sich so krass verändert. Und das finde ich so super, dass man nicht in jeder zweiten Ausgabe irgendwas über ja Kate Hudson oder so liest, ja, für die ich auch mal ein Projekt gemacht habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Da war sie Testimonial von einer Sportkleidungsmarke, die ich betreut habe. Das ist natürlich super, da hat jeder Bock drauf, was mit so einer prominenten Person zu machen. Aber es geht wirklich halt um diese Stories, die ja versteckt sind, gerade bei Menschen, die ihr eigenes Business aufbauen. Und das finde ich ist bei dir auf jeden Fall jetzt gerade auch in den letzten Jahren total gestiegen. Was glaubst du denn, also was gibt es so für Herausforderungen, die du da hast, wenn du rausgehen möchtest, wenn du sichtbar sein möchtest?
Also ich glaube, je nachdem natürlich, also es kommt drauf an, ich glaube, am Anfang sitzt natürlich ganz viel so diese Klassiker mit, okay, wenn ich irgendwas Blödes sage, wird das dann auf mich einbrechen? Also das sind, glaube ich, so die Sachen, die man am Anfang hat. Bei mir ist jetzt auch so ein bisschen eine Sache, dass ich jetzt gemerkt habe, dass meine Themen klarer sind. Also ich kann hier jetzt viel cooler mich in so einen Podcast setzen, weil ich genau weiß, dieses Creator-Thema, da bin ich zum Beispiel super. Also ich könnte da den ganzen Tag drüber reden, das ist gar kein Problem. Ich lese auch den ganzen Tag und bin da in dieser Welt wirklich die ganze Zeit. Und das hat sich jetzt einfach auch so auf alles übertragen. Also zum Beispiel in dieser, ich habe ja diese Webdesign-Agentur, wo ich schon länger nicht mehr alleine bin. Da machen wir jetzt halt auch, also dadurch, dass ich so viel über das Thema rede, kommen halt sehr viele so Personal Brands, Creator-Leute oder Menschen, die Online-Kurse machen, Menschen, die sagen, hey, ich bin mehr in den Medien, ich brauche eine Website und so weiter, die kommen dann auch darüber her. Und das heißt, das ganze Ding hat sich irgendwie so zusammengefügt, obwohl ich gar nicht wusste, dass das sozusagen alles logisch zusammenhängt, aber hat es am Ende. Und dadurch kann ich jetzt einfach mehr mich nach außen zeigen. Aber was die Schwierigkeit deswegen geworden ist, ist, dass ich durch diese verschiedenen Sachen, die du auch am Anfang erwähnt hast, muss ich halt immer sehr genau überlegen, wem erzähle ich was, weil ich schon festgestellt habe, gerade so bei dieser Sichtbarkeitsfrage, dass die Leute schon so einen roten Faden brauchen, dass sie einem Thema zuordnen können. Und ich war ganz lange sehr klar positioniert als die Squarespace-Expertin im deutschsprachigen Raum. Da war ich so, würde ich jetzt mal behaupten, so, das war so, also auch immer noch bei Google bin ich immer überall relativ weit oben, wenn da jemand was danach sucht. Und das ist aber natürlich eine relativ kleine, ich sage jetzt mal Nische. Das heißt, die Leute, die zu diesem Website-Tool Squarespace irgendwas gesucht haben, die wussten, glaube ich, schon immer so ganz gut, wer ich bin. Aber dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen einen breiteren Kreis ziehe mit diesem größeren Thema, ist es natürlich dann auch die Gefahr, dass die Leute nicht mehr mitgenommen werden, weil auch so dieses Creator-Economy-Thema trotz allem, auch wenn sich jeder Creator nennt, also ich sag mal, das Wort Creator Economy, wenn man auf der Straße 20 Leute fragt, da glaube ich, wissen nicht alle, was das ist oder was das für ein Thema ist und so weiter. Das heißt, dieses, ich sage jetzt mal, relativ neue Thema, was für Marketing-Insider alles ganz easy ist, für einen breiteren Zugang zu öffnen, das glaube ich, ist so eine Sache, wo ich gerade so ein bisschen darüber nachdenke, wie man das auch machen kann, weil ich es eben auch total spannend finde. Auch wenn man jetzt sagt, vom Alter her, ich habe jetzt relativ viele Leute in meiner Zielgruppe, die auch ungefähr so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen älter auch sind und gar nicht so die Youngster, weil ich habe schon das Gefühl, dass von denen, die so ein bisschen jünger sind, dass die sehr oft in diese Lifestyle-Creator-Schiene gucken. Also es gibt ja diese Statistiken, 70% der Jugendlichen wollen YouTuber oder Instagramer werden oder so. Und das heißt, ich glaube, es ist schon noch sehr, sehr spannend, auch in der jüngeren Zielgruppe dann so diesen Weg zu zeigen, so hey, du kannst aber auch quasi Creator sein, ohne dass du da deinen ganzen Lifestyle präsentieren musst, sondern du kannst auch mit Inhalt, du kannst auch mit bestimmten Sub-Nischen. Also ich habe die krassesten Leute in meinem Podcast, wo die Leute von Brotbacken über Versicherungscontent bis hin zu Sachen, die sie in ihrem Backstudio im Hintergrund die Sachen zusammenrühren. Also da gibt's alle möglichen Sachen und die haben aber alle gemeinsam, dass es eben nicht um sie als Person geht, sondern dass sie wirklich ein Business promoten. Und das zu zeigen, ist auch so ein bisschen der Anspruch, dass nicht nur Leute das sehen, die eh schon wissen, wie es geht. Also wir haben sehr viele so ganz fortgeschrittene Hörer, sondern auch diejenigen, die halt sich dafür anfangen zu interessieren. Und das finde ich schon, das ist schon ambitioniert.
Ja, absolut, absolut. Und jetzt hast du gerade was angesprochen, was ich natürlich total gut finde, nämlich dieses Thema Nische und wie stelle ich meine Themen auf und vor allem, wie ist der rote Faden dadurch? Weil das ist wirklich was, jetzt weiß ich, dass ich wahrscheinlich einigen auf die Füße trete, ja, die sagen, ich habe ganz viele verschiedene unterschiedliche Themen und diese eine Nische, die gibt's für mich einfach nicht. Weil ich finde schon, dass es gerade zum Thema Sichtbarkeit und Personal Branding dazugehört, dass man ein Thema besetzt, ja, wo man wirklich nachts mitten aus dem Schlaf gerissen wird und direkt loslegen kann und darüber einfach ganz viel erzählen kann. Aber natürlich gibt es da ganz viele Themen nebenbei, die dann ja an den Armen dranhängen und an verschiedenen Säulen darunter gebaut sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach ein Dach oben drüber zu haben. Ich sage jetzt, es ist einfach, aber es ist gar nicht einfach, weil es ist ganz, ganz schwierig, dieses Dach zu finden oder diesen roten Faden, den du eben beschrieben hast. Ist das bei dir einfach so gekommen oder du hast eben gerade gesagt, ach ja, Mensch, das passt irgendwie alles, dann passt du dann ganz gut zusammen? Oder hast du da wirklich auch nochmal dir Gedanken drüber gemacht, wie man das zusammensetzen kann?
Also ich habe ja tatsächlich schon, ich glaube, wann haben wir das erste Mal geredet? 2021 oder so, ja. In diesem einen Workshop, da habe ich große Probleme damit gehabt, zu sagen, okay, wie passt das eigentlich alles zusammen? Ich habe dann unter anderem mit deiner Hilfe, aber auch noch mit diversen anderen Sachen, was ich mir so überlegt habe, immer gedacht, so, okay, weil ich habe das gleiche Problem und das ist auch in allen. Also ich habe ja Online-Kurse, wo sehr viele auch so kreative Dienstleister, Coaches und alle so drin hängen. Die haben das Problem alle. Die sagen, aber ich bin doch so ein vielseitiger Mensch, wieso muss ich mich da irgendwie abstempeln lassen? Und ich sage, ja, Leute, ihr braucht einen Stempel, auch für eine Website, gerade in den Website-Bereich, da muss ganz klar so eine Tagline drauf, dass jeder, der 50 Tabs auf hat, genau weiß, okay, ich bin hier auf Website X, der macht das. Das heißt, ich sage das den Leuten selber immer. Und bei sich selber ist es immer viel schwieriger. Ja. Und ich gehöre auch zu den Menschen, ich habe unendlich viele Interessen. Also ich habe wirklich schon auch sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben gemacht. Ich kann auch zu vielen Sachen so semi-qualifiziert so ein bisschen was sagen und ich interessiere mich dann auch immer wieder für neue Sachen. Und ich glaube, das Problem, was viele Leute haben, ist, dass man das, was man als, ich sage jetzt mal, privater Mensch, was einen ausmacht, was ja wirklich normalerweise eine krasse Vielseitigkeit ist, dass man das auch unbedingt auf seine Personal Brand sozusagen alles drauf projizieren muss. Und ich werde jetzt langsam, ich finde das immer noch echt schwierig, aber ich werde langsam besser darin zu sagen, okay, es muss halt auch nicht alles immer da rein und ich kann auch Sachen einfach cool finden, ohne dass jemand davon erfahren wird. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine neue Sportart für mich entdeckt und so weiter, muss ich das jetzt unbedingt überall noch mit reinbringen und darüber auch noch reden. Nee, wenn da irgendwas Marketingbezogenes dazu ist, könnte ich vielleicht mal einen Satz dazu sagen. Und ich glaube, dass man da ganz oft als, ich sage jetzt mal Einsteiger, der Sachen wegschneiden muss, das ist so, oh nein, aber den Bereich, da möchte ich auch noch was dazu sagen und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, dass man erstmal eine Runde chillen kann, weil bei mir dachte ich auch so, oh mein Gott, ich muss mich so begrenzen. Und ich glaube, erstens, viele Leute öffnen sich später auch wieder ein bisschen. Das heißt, wenn man irgendwann erstmal für ein Thema, ich sage jetzt mal, ein bisschen bekannter ist, dann kann man auch, glaube ich, so ein bisschen schwammiger werden, weil die Leute so grundsätzlich verstanden haben, worum es geht. Und die zweite Sache ist, dass man auch einfach das ändern kann. Also das ist ja das Coole an einer Personal Brand, wenn man nicht Namen, wie also bei einer Firma ist ja schwieriger, wenn jetzt Creator Way nicht mehr über Creator Economy geht, wäre schon schwierig. Ja. Aber Victoria Weber kann auch in 20 Jahren, keine Ahnung, Kochkurse machen, was ich nicht tun werde. Aber das ist ja, also man muss sich da, glaube ich, gar nicht so vorfürchten, so wie ich das getan habe und eigentlich immer noch tue. Aber ich rede mir dann immer ein, so hey, das ist jetzt nicht für immer, sondern man muss halt mal sagen, okay, sagen wir mal für 3 Jahre, worauf möchte ich mich fokussieren? Oder 3 bis 7 Jahre so ungefähr. Und dann, finde ich, kann man so durchatmen und sagen, okay, dann kann ich ja in 7 Jahren nochmal neu überlegen und kann nochmal die 180-Grad-Wende machen. Und das hat mich immer so ein bisschen beruhigt.
Ja, das finde ich ist ein wahnsinnig guter Tipp auch, ne, sich da erstmal zurückzulehnen und zu gucken, was auch passiert. Weil es darf sich ändern, ne? Also, ne, du veränderst dich als Person, also verändert sich natürlich auch das, was du tust oder auch deine Sichtweise auf die Dinge. Das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal dazu kommen, wie es tatsächlich ist, wie so die Themen so aufgebaut sind und was so alles dahinter steckt, gerade wenn es um das Thema Website geht. Ich baue keine Websites, ne, aber ich gucke manchmal auch schon bei Leuten mit drauf, ja, das gehört dann mit zu diesem ganzen Personal Branding Paket. Und dann ist es ganz oft immer so dieses, ja, aber wenn das nicht draufsteht, dann buchen die mich nicht dafür. Ja, wenn das nicht da, ich kann das auch. Ja, ich kann diese 5 anderen Sachen auch noch. Und wenn das nicht auf der Website steht, dann werde ich nicht gebucht und dann sehen die das nicht. Und das ist ja erstmal so das erste Thema, was man irgendwie so ein bisschen aufbrechen und auflösen muss, weil ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir steht PR drauf. Ich werde trotzdem angefragt, eine Event zu machen und eine Gästeliste zu erstellen oder was zum Thema Netzwerken zu sagen auf einer Konferenz. Ja, also diese Sachen, die da auch da drunter fallen, die aber nicht explizit auf der Website stehen, das muss man ja auch erstmal verstehen und dann im zweiten Schritt das auch für die Personal Brand dann so ein bisschen loslassen, weil da geht es ja jetzt mal erst nur um die Kundinnen und das finde ich ist ja auch ganz wichtig, dass das Thema Sichtbarkeit nicht in erster Linie darauf abzielen sollte, Verkäufe zu machen, sondern wenn du ein Interview gibst, ist es ja erstmal für dich als Person eine Awareness und es wird darauf aufmerksam gemacht, was du machst. Was meinst du denn, wie sich das auswirkt? Ja, also wie können deine Kundinnen oder jetzt auch meine Kundinnen, wie kann man da ja, wie kann man das so ein bisschen trennen, dass man nicht immer denkt, so ich verliere jetzt Kundinnen oder ich verliere jetzt die Sichtbarkeit oder ich verliere so Opportunities einfach, ne?
Das ist eine super Frage, weil da kann ich tatsächlich auch Stunden drüber reden. Denn ich rede ja seit 5 Jahren über diese Website-strategischen Sachen, weil also das ist ja was, das, was ich den ganzen Tag mache, dass wir Leuten mit so schlauen Website-Maßnahmen helfen. Und es ist tatsächlich sehr, sehr cool, weil auf einer Website deutlich mehr Platz ist und auch versteckter Platz als zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen.
Ja.
Ich fand es zum Beispiel am Anfang sehr, sehr schwierig, bei LinkedIn zu erscheinen, weil bei Instagram kann man mehrere Accounts haben und überhaupt. Und bei LinkedIn muss man sagen, das ist mein Thema, das eine Thema. Und da rede ich jetzt zum Beispiel nur über CreatorWay, obwohl ich noch 57 andere Themen hätte. Bei einer Website dagegen kann man Sachen machen, die andere Plattformen einem verwehren. Und das ist ganz konkret, dass ich allen Leuten rate, dass man ganz klar Startseite, also ein Stempel, bei mir zum Beispiel bei der Victoria Weber Website, was das Creator Business ist, da ist ganz klar, okay, hier lernt man eben, wie man Websites aufbaut für sich selbst oder für Kunden und die auch auffindbar macht online. Website-Strategie, ganz klar. Dann Agentur steht drauf hier, Squarespace Websites für Creator, Dienstleister, Personal Brands und so weiter. Ganz klarer Dings. Dass da aber noch andere Services drunter sind, das ist teilweise verlinkt und teilweise ist auch unsichtbar. Das heißt, bei Leuten, die sagen, ich habe Sachen, für die will ich noch gefunden werden, aber für die stehe ich nicht im Ganzheitlichen, da sage ich denen immer, ja, gar kein Problem, weil es gibt auch noch sowas wie Google. Und man kann durchaus mit verschiedenen Methoden auch Seiten erstellen, die bestimmte Angebote promoten. Und das mache ich zum Beispiel auch. Wir sind für sehr, sehr viele Sachen, taufen wir auch, wo keiner weiß, dass wir die machen. Unter anderem diverse E-Mail-Service-Einrichtungen und alles Mögliche. Überall steht aber drauf hier, wir sind die Webdesign-Agentur. Und damit ist das nicht verwässert. Und das kann man tatsächlich auch Einzelpersonen machen. Und da gibt es Möglichkeiten, dass man einfach so quasi so Unterseiten macht und das aber gar nicht so in diesen Vordergrund stellt. Also das macht die Leute total ruhig, wenn sie wissen, ah ja, cool, ich muss mir das, keine Ahnung, wenn man es hart sagen will, ich muss mir dieses Bein gar nicht abschneiden, sondern das ist halt einfach durch den Vorhang so ein bisschen zur Seite geschoben und abgedeckt und so weiter. Und die zweite Möglichkeit ist, dass bei Leuten, wo ich sage, nee, das muss im Prinzip eigentlich weg, weil das kannst du nicht mehr machen, dann ist es ganz oft für die so eine große Erleichterung, dass man sowas wie einen Blog oder so ein Magazin aufbaut, wo man sagt, okay, wir haben hier die Kernseiten, das ist so mein Angebot, mein Vaterfokus, meine Über-mich-Seite, das ist alles auf den harten Kerncontent optimiert. Und dann gibt's aber noch einen Blog, wo man zum Beispiel darüber schreiben kann, dass man auch noch für andere Sachen macht und so weiter, dass man einfach für sich selber irgendwie so ein Ventil hat, wo man sagt, das muss aber irgendwo rein. Und ich habe das zum Beispiel auch genau so gemacht, dass ich gesagt habe, es gibt ein ganz krasses, inzwischen ist es ein bisschen breiter geworden natürlich, aber am Anfang war es so ultraspezifisch mit diesem Squarespace-Website und so weiter. Und im Blog habe ich mir da erlaubt, so ein bisschen auch Themen abzutasten, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts zu gehen und habe dann genau gemerkt, worauf die Leute reagieren. Und ich glaube, dass das eine ziemlich coole Option ist, die einem halt so ein, ich sage jetzt mal, Einzelaccount auf Social Media nicht lässt, weil da muss man schon echt gucken, dass alles so halbwegs zusammenpasst. Man hat dann zwar vielleicht seine 3 bis 5 Content-Bereiche, wo man sagt, aus dem Bereich kann ich was spielen, aber da ist man, glaube ich, weniger flexibel. Und deswegen glaube ich, dass eine Website eigentlich richtig cool ist für Leute, die sagen, ich brauche auch noch so ein bisschen Nuancen in meinem Bild, weil ganz viele haben ja wirklich echt Schwierigkeiten, sich auf einen so einen Stempel zu begrenzen.
Ja, ist, glaube ich, hilfreich, das nochmal so genau zu sagen, auch gerade für die, die jetzt Instagram und LinkedIn und sowas alles nicht so aktiv nutzen möchten. Ja, es gibt es ja auch. Und ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende, weil ich will ja noch 3 Tipps von dir zum Thema Sichtbarkeit haben. Und ja, nach denen frage ich dich jetzt und dann gucken wir nochmal, ob mir noch eine andere Frage einfällt. Schieß erstmal los.
Ja, sehr gut. Also mein erster Tipp ist, dass dieses Sichtbarkeitsthema ganz oft so ein bisschen größer gemacht wird, als es am Ende sozusagen ist. Also ich habe auch immer gedacht, so ja, und wie gesagt, so typische Fragen sind eben immer, was ist, wenn ich was Falsches sage oder so. Und ich finde, die meisten Leute machen da so ein Riesending, entweder ich bin jetzt so super sichtbar oder nicht. Und ich habe zum Beispiel damit angefangen, ganz leicht so mein Ziel sozusagen ins Wasser zu tauchen, indem ich zum Beispiel erstmal nur mich per Schrift geäußert habe. Also in diesem Blog, den ich eben besagt habe, das war 2019, da gab es, ich glaube, auf der Über-mich-Seite gab es so ein Foto von mir oder vielleicht noch auf der Startseite. Und der Rest war einfach so, ich habe meine Gedanken eben in Text geteilt. Das heißt, jeder kann für sich im Prinzip so ein bisschen den leichten Weg finden. Und deswegen glaube ich, dass, also in meiner Welt ist zum Beispiel auch diese Blog- und SEO-Sichtbarkeit immer noch komplett unterschätzt, weil alle denken, alle hängen nur noch auf Social Media rum. Aber gerade so PR-Leute, die googeln auch. Also ich werde oft gegoogelt. Und ich habe auch Leute in meinem Podcast, die sind zu einem Buchvertrag gekommen, weil sie gegoogelt wurden, weil ein Experte zu Thema X gesucht wurde. Also ja, das muss ich mal also nebenher sagen, das fällt immer so unter den Tisch. Ja. Das heißt, dieses, wie will man entdeckt werden und sichtbar werden, viel mehr daran anzupassen, wie man eigentlich sich wohlfühlt. Und die meisten fühlen sich, glaube ich, anfangen bei Text viel wohler als Video. Ich habe so gemacht, erst Text, dann erstmal ganz lange gar kein Video, dann vielleicht mal so ein Webinar, was aber nicht öffentlich war. Und jetzt tauche ich die ganze Zeit überall in Videos auf, gar kein Problem mehr. Aber ich habe das am Anfang hätte ich das niemals gemacht. Das heißt, erster Tipp, erstmal so gucken, okay, wo ist denn eigentlich meine Hemmschwelle? Wenn ich es total einfach finde, einen Text zu schreiben, dann vielleicht einfach erstmal Texte schreiben. Auch bei LinkedIn funktionieren zum Beispiel immer noch voll gut einfach Texte, wo man gar nicht jeden Tag, also klar, Selfies laufen auch, aber es gibt durchaus Leute, die machen nur Text oder Text mit Grafik oder sowas. Und dann wäre mein zweiter Tipp zu gucken, was ist denn eigentlich so die Gruppe, die ich ansprechen will und bewege ich mich wirklich in so einem Volumen, Game oder bewege ich mich eigentlich in diesem, was du auch eben gesagt hast, in diesem Nischen-Game? Und gerade bei so einem Podcast wie meinem, wo man denken könnte, okay, Marketing, ich muss eigentlich so viele Leute erreichen, wie es geht und so weiter, ist am Ende immer die Frage, muss es das eigentlich wirklich? Was ist das Geschäftsmodell? Also was fährt man überhaupt auch für ein Modell? Und gerade dieser Creator Economy ist ganz viel auf diesem mehr Follower, mehr Reichweite, mehr Bekanntheit und so weiter. Aber wenn man sich zum Beispiel im B2B-Bereich bewegt, dann ist es eigentlich viel wichtiger, die richtigen Leute und dafür vielleicht auch tiefergehenden Content, der viel fortgeschrittener ist. Und jeder, der ein bisschen mit Content zu tun hat, merkt, je weiter und je tiefgründiger ich werde, desto weniger Leute kann ich mitnehmen, weil es dann nur noch so ein bisschen die Nerds interessiert. Genau wie bei deinem Podcast hier, den hört sich ja wahrscheinlich auch nicht jeder auf der Straße an, sondern es ist halt PR, ganz, ganz spezifisch.
Ja.
Und dass man dann auch wirklich überlegt, Sichtbarkeit heißt wirklich nicht, dass plötzlich die ganze Welt einen kennt und man auf der Straße irgendwie angequatscht wird, sondern Sichtbarkeit heißt eigentlich wirklich eher so ein bisschen in einem bestimmten Netzwerk was Schlaues zu sagen zu haben und dass die Leute wissen, dass man da was zu sagen hat. Das heißt, dass man auch da überlegt, okay, wenn ich Angst habe vor der großen Aufmerksamkeitswelle, das vielleicht auch zu begrenzen, ja, gibt es vielleicht einen Kreis von Leuten, wo es ganz cool wäre, wenn die mich kennen sozusagen. Mhm. Und mein dritter Tipp ist, dass man wirklich sich mal hinsetzt und ich meine, das kann man natürlich mit dir machen in deinem coolen Workshop, aber man kann das, glaube ich, auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt noch nicht dafür bereit oder so, dass man sich wirklich auch einfach mal hinsetzt und sich so ein bisschen so kleine Kreise zeichnet und sagt so, hey, ich interessiere mich für das und für das und für das und das hier verkaufe ich und so, wie kann ich das verknüpfen und kann ich irgendwie einen roten Faden entwickeln, dass ich ein Thema habe, dass die Leute auch irgendwie verstehen können, worüber ich rede. Und ich bin da jetzt auch noch nicht so der super Pro, weil ich habe immer noch ein paar zu viele Themen, glaube ich. Und gerade bei LinkedIn habe ich schon gemerkt, man müsste da eigentlich noch viel krasser sich begrenzen, dass es läuft. Aber ich glaube, vom Ansatz her hilft das total, dass man nicht einfach nur so drauf los sendet sozusagen, sondern erstmal so ein bisschen reflektiert und sagt so, okay, was soll überhaupt ankommen? Weil dann kriegt man auch, glaube ich, mehr das Gefühl von Kontrolle, auch wenn man natürlich am Ende des Tages gerade im PR-Bereich nie die vollständige Kontrolle hat. Und ich glaube, wenn man so langsam vorgeht, dann kann man da ziemlich viel Druck rausnehmen.
Super. Richtig gut. Richtig gut. Drei Tipps, die ich auch sonst noch nicht gehört habe. Das finde ich ja immer richtig cool, wenn sowas hier passiert. Ich habe keine Frage mehr. Du hast wahnsinnig viel erzählt. Das habe ich ja am Anfang auch schon versprochen, dass hier viel Input kommen wird. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch zum Abschluss irgendwas sagen? Wir packen natürlich alle Infos über dich und so weiter in die Shownotes, dass man dich auch findet und deine Plattform auch besuchen kann. Gibt es noch einen Abschluss, was du sagen
möchtest? Ja, einen letzten Satz, genau. Also wer gerne Podcasts hört, ich meine, hier ist ja auch ein Podcast, das heißt, das sind wahrscheinlich die Leute, die das gerne tun. Der Creatorway Podcast haben wir tatsächlich auch überrascht oft in letzter Zeit, auch so Medienmenschen, also auch wer jetzt so in diesem PR-Game ist, wir haben ganz oft inzwischen auch so über dieses Thema Medienmodelle. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade Katharina Wolf von Stripe auch als Gast im Prinzip, wo wir auch darüber geredet haben, okay, wie können sich auch zum Beispiel einzelne Redakteure oder PR-Leute, wie stellen die sich im Vergleich zu Medien so in den Vordergrund? Also ich glaube, wenn man jetzt hier zugehört hat und gedacht hat, so ja, Creator, das bin ich nicht, würden viele überrascht sein, wenn man da mal so ein bisschen durchblättert, weil, wie du am Anfang gesagt hast, das ist ein sehr, sehr großes, buntes Thema. Und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch ausgesucht. Deswegen, wenn man mal reinhören will, ist unter creatorway.de, da könnt ihr das alles abgucken. Und da machen wir demnächst auch so ein bisschen einen Filter, wer sich für welches Thema interessiert, dass man das anhören kann.
Ja, super. Also ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen und ich habe schon ein paar Sachen da für mich auch rausgezogen. Zum Beispiel zum Thema Newsletter hast du auch viel gemacht und das fand ich super spannend und habe mir da auch schon mehrere Folgen angehört. Also wie gesagt, riesengroße Empfehlung und vielen, vielen Dank an dich für deine ganzen Insights und was du hier mit uns geteilt hast und ich bin sicher, wir beide sehen uns eh bald zumindest digital wieder und danke dir auf jeden Fall sehr.
Danke für die Einladung. Ciao.
Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.